viel Spaß mit dem Team.
Ja, oh, oh.
Was?
Ja, oh, oh.
Was?
Ja.
Nö. Nö.
Sie, 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 sie.
In einer wahnsinnig gewordenen Welt
sind wir die vernünftigste Alternative. Radio frei.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Raumfahrtjournal mit der neunten Ausgabe im Jahr 2025. Mein Name ist Detlef Höhner. Hier sind die Themen für die folgende Stunde, zu denen ich die Hörerinnen und Hörer ganz herzlich einlade. Die NASA-Raumsonde Parker Solar Probe war auf Tuchfühlung. Man könnte sagen, sie hat mit der Sonne gekuschelt. Wie es weitergeht und was die Ergebnisse bis jetzt sind, das frage ich den Missionsbeteiligten von deutscher Seite her an dieser NASA-Mission, Dr. Volker Bodmer vom Institut für Astrophysik der Georg-August-Universität Göttingen. Wir schauen zur internationalen Raumstation und zur chinesischen Raumstation, was es an Neuigkeiten gibt, und blicken auch mal zur NASA, denn dort wurden Daten veröffentlicht für den ersten bemannten Flug in Richtung Mond und ein neues Astronautenteam wurde ausgehoben. Natürlich darf auch die chinesische Raumstation Tiangong nicht fehlen, wo drei Menschen an Bord sind. Auch das soll unser Thema sein. Den Abschluss bildet dann das astronautische Tagebuch mit der Ausgabe August 2025. Darin stellen wir alle Raumfahrtmissionen vor, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Beginnen werden wir mit der japanischen Raumfahrtmission Hayabusa 2, die einen weiteren Asteroiden ansteuert. Und hier gibt es unter Umständen Probleme, weil das Zielobjekt sich etwas anders darstellt, als man vermutet hat. Um was es dabei geht, darüber spreche ich mit Dr. Thomas Müller vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Ich hoffe auf einen guten Empfang und bitte nun die Hörerinnen und Hörer, sich zurückzulehnen, zu entspannen und eventuell auch anzuschnallen, denn unsere Reise ins All beginnt. Am 3. Dezember 2014 startete die japanische Raumsonde Hayabusa 2 zu einer hochinteressanten Asteroidenmission, wie im Hintergrund zu hören ist. Im Rahmen dieser Mission erforschte Hayabusa 2 im Jahr 2018 den Asteroiden Rukyo mit einem Durchmesser von 900 Metern und brachte im Jahr 2020 Asteroidenproben zur Erde. Da noch Treibstoff vorhanden war, wurde die Raumsonde auf eine verlängerte Mission bis zum Jahr 2031 geschickt. Dies wird das erste Mal sein, dass eine Weltraummission einen winzigen Asteroiden besucht. Alle bisherigen Missionen führten zu Asteroiden mit Durchmessern von Hunderten oder sogar Tausenden von Metern. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Dr. Thomas Müller vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Schönen guten Tag, Dr. Müller.
Guten Tag.
Die Mission Hayabusa 2 ist sehr erfolgreich unterwegs. Und nun gibt es interessante Meldungen, nämlich über einen Asteroiden, den genau diese Sonde ansteuern soll. Es ist ja der zweite. Bei dem ersten wurden ja Material geborgen und zur Erde zurücktransportiert. Was gibt es jetzt für eine Besonderheit bei diesem Asteroiden?
Also nur ganz kurz, es wird der dritte sein, weil schon im nächsten Jahr wird es einen zweiten Asteroiden geben, allerdings nur als Vorbeiflug im Juni oder Juli 2026 beim Asteroiden Torifune. Und dann 2031, also in 6 Jahren, werden sie dann ankommen und ein Rendezvous mit einem kleinen Asteroiden durchführen. Und der Asteroid hat im Augenblick noch den Namen 1998 KY26. Und es ist ein sehr, sehr kleiner Asteroid.
Man hat ihn ja nicht so klein vermutet. Ursprünglich waren ja ein paar andere Berechnungen, die zu einem größeren Objekt führen sollten.
Das ist korrekt. Also es gab Messungen schon in den 90er Jahren. Die haben auf eine Größe von etwa 30 Meter hingedeutet. Allerdings gab es da verschiedene Annahmen bei dieser Berechnung. Und diese Annahmen, zum Beispiel über das Rotationsverhalten von diesem Asteroiden, diese Annahmen waren falsch, haben sich als falsch herausgestellt. Und mit den verbesserten Messungen jetzt konnte man auch diese alten Daten neu interpretieren. Und wir finden jetzt eine Größe von etwa 11 Metern.
Diese 11 Meter wären ja fast die Größe der Raumsonde selber, wenn man jetzt mal die Solarzellen mit einrechnen würde.
Das ist richtig, ja. Also mit Solarzellen ist der Satellit etwa 6 bis 7 Meter in der Ausdehnung und jetzt kommen sie 2031 bei einem Objekt an, das 11 Meter groß ist. Also das ist schon spektakulär.
Ungewöhnlich ist es nicht, dass es so kleine Objekte gibt. Das hat aber auch natürlich Auswirkungen dann für das eventuelle Landemanöver und auch diese Rotationsperiode, Sie erwähnten es schon, die ist ja relativ hoch. Das könnte also durchaus ein Problem geben. Man muss also dann die Daten neu anpassen für diese Mission.
Also zum einen hoffen wir natürlich, dass die Sonde so lange auch überlebt. Nach dem Start 2014 bis 2031, das sind ja doch einige Jahre und auch im Weltall altern Materialien und Instrumente gehen kaputt. Aber wir hoffen, dass sie heil dort ankommen. Und wenn sie heil dort ankommen, werden sie erstmal versuchen, das Objekt zu charakterisieren, also genau die Form zu bestimmen, das Rotationsverhalten, die Oberflächenbeschaffenheit, welches Material überhaupt vorliegt. Und wenn dann all diese Charakterisierungsaktionen beendet sind, dann wird man sicher auch versuchen, sich dem Objekt zu nähern. Es gibt noch eine kleine Landeeinheit, die zur Navigation hergenommen wird. Die kann man fallen lassen und auf der Oberfläche platzieren. Allerdings bei so einer kleinen Größe und so niedriger Schwerkraft ist das schon allein eine große Herausforderung. Es gibt auch noch weitere Mechanismen an Bord, die man einsetzen könnte, vielleicht auch um einen kleinen Krater zu produzieren oder wirklich eine Art Touchdown, eine Berührung der Oberfläche durchzuführen. Aber das wird sicher erst im Detail dann festgelegt, wenn man vor Ort ist und die Situation besser einschätzen kann.
Bei so einem kleinen Objekt liegt ja die Vermutung nahe, dass es ein kompakter Körper ist, aus meiner Sicht jedenfalls, während ja Asteroiden sehr, sehr unterschiedlich sein können, also Geröllhaufen, Schutthaufen ähnlich strukturiert, wo man auch drin versinken kann. Was glauben Sie, was man hier vor sich hat?
Also die meisten Messungen, da sich das Objekt in etwa 5 Minuten um sich selbst dreht, gehen wir schon davon aus, dass es eigentlich ein fester Körper ist, also ein Felsbrocken, monolithisches Objekt. Ausschließen können wir aber so eine lose Ansammlung von Geröll nicht. Also es gäbe auch noch die Möglichkeit, zumindest theoretisch, dass es eine lose Ansammlung von kleineren Felsbrocken ist. Das wird sich dann auch erst vor Ort rausstellen.
Das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Man spricht ja immer davon, dass Asteroiden durchaus auch eine Gefahr für unsere Erde darstellen können. Und man erinnere sich an das sogenannte Aussterben der Dinosaurier, die ja angeblich durch einen Einschlag damals was zum Aussterben geführt hat. Wenn man aber nicht genau weiß, aus welchem Material diese Objekte bestehen, könnte das natürlich in puncto Ablenkung oder Abwehr ein Problem darstellen.
Absolut. Also das macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Und man muss gar nicht so weit zurückgehen in der Zeit. 2013 gab es über Russland in Tscheljabinsk einen Einschlag von einem etwa 19 Meter großen Asteroiden. Inzwischen gibt es auch sehr viele Bruchstücke als Meteoriten zu kaufen von diesem Einschlag. Aber das große Problem war, als dieser 19 Meter Körper in die Atmosphäre eingedrungen ist, hat er eine große Detonationswelle erzeugt. Und die hat zu sehr großen Schäden geführt und auch etwa 1500 Menschen wurden verletzt durch diese Detonationswelle. Also auch so kleine Objekte können ordentlich Schaden anrichten und die kommen der Erde immer wieder nahe und ab und zu treffen sie auch die Erde.
Insofern hatte damals die Menschheit Glück gehabt, dass es nicht in Ballungsgebieten niederging, sondern eben in Sibirien.
Das ist richtig, ja. Über einer Großstadt wäre das sicher noch deutlich problematischer gewesen.
Hayabusa 2 hat ja schon von einem Asteroiden Material zur Erde geholt, transportiert. Ryugu hieß der, glaube ich, wohl?
Ryugu, ja. Ich kann es auch nicht richtig aussprechen, muss ich meine japanischen Kollegen fragen.
Liegen Ihnen Erkenntnisse vor, was die Untersuchungen im Labor ergeben haben?
Also es wurden etwa 5 Gramm Material zurückgebracht, von 2 verschiedenen Orten auf der Oberfläche eingesammelt. Ryugu war allerdings komplett anderer Asteroid. Es war sehr, sehr, sehr dunkel, vielleicht vergleichbar mit Kohle. Also wirklich schwarz, kohlrabenschwarz. Und hatte auch sehr, sehr große Anteile von organischen Materialien, Kohlenstoffverbindungen und auch einen sehr hohen Anteil von Wasser im Material gebunden. Das war schon auch ein ganz wichtiger Schlüssel, diese Untersuchung der Proben, um die Verbindung herzustellen zwischen Material aus dem Weltall und möglicherweise der Entstehung von Leben auf der Erde. Also da findet man wirklich organische Verbindungen, komplexe Kohlenwasserstoffverbindungen und eben auch einen sehr, sehr hohen Anteil von Wasser. Also diese Verbindung zwischen Lieferung von vielleicht Urmaterie für die Entstehung des Lebens und auch Lieferung von Wasser, diese Verbindung lässt sich über Ryugu sehr gut herstellen.
Das wird allerdings jetzt bei der zukünftigen Mission, also der Vorbeiflug sowieso nicht, aber dann eventuell, das lässt sich nicht wiederholen, denn es gibt nur eine Rückführkapsel und die ist mittlerweile verbraucht.
Das ist richtig, ja, die ist weg. Es gibt allerdings noch den Mechanismus, um diese Proben zu entnehmen und dieser Mechanismus wird ausgelöst, wenn dieser Mechanismus die Oberfläche berührt, wird eine Kugel mit hoher Geschwindigkeit in die Oberfläche geschossen und Material ausgelöst. Und dieser Mechanismus existiert noch, auch mit einer Kugel noch. Das heißt, man könnte den auch benutzen, um einen kleinen Krater zu erzeugen und dann vielleicht auch zu schauen, wie sieht es unter der Oberfläche aus und wie fest ist das Material. Also auch im Zusammenhang mit planetarer Verteidigung, also mit Abwehrstrategien oder vielleicht auch Asteroidenbergbau. Da lassen sich sehr, sehr viele Studien durchführen über diesen Mechanismus, der vorhanden ist. Zurückführen zur Erde kann man Material allerdings nicht. Das ist wirklich nur einmal möglich gewesen. Also ich meine, diese Vorstellung, dass ein Satellit dort ankommt bei einem Objekt, das ähnlich groß ist, das ist schon allein die Vorstellung, jetzt astronomisch gedacht, astronomische Objekte sind immer riesig. Galaxien, Sterne, diese ganzen Weltraumgeschichten sind immer ganz große Entfernungen, ganz große Dimensionen. Und jetzt hat man ein Objekt, das greifbar ist, das man fast in den Garten legen könnte. Das ist schon spektakulär.
Nun drücken wir die Daumen, dass alles einigermaßen gut funktioniert und wir neue Erkenntnisse gewinnen. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, uns nach Juli 2026, nach dem Vorbeiflug an Toryufune, nochmals darüber zu treffen, uns darüber auszutauschen.
Ja, sehr gerne. Und dann wissen wir vielleicht auch, in welchem Zustand die Sonde ist und wie die Perspektive ist für 2031.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bei Dr. Thomas Müller vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Could lie awake, yeah. just a breathing. Watch you smile while you're sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in the sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. With a moment spent with you is a moment I treasure. I don't want to close my eyes. I don't want to fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't want to miss a bed. Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do, I still miss you, babe. Lying close to you, feeling your heartbeat. And I'm watching what you're dreaming. What is it me you're seeing? And I kiss your eyes, and I thank God we do. And I just wanna stay with you in this moment.
Start.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe, a daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the Sun.
3R68s look good in the full thrust mode.
Der zentrale Himmelskörper unseres Sonnensystems ist mit einem Durchmesser von 1.392.000 Kilometer die Sonne, um die unsere Erde mit rund 30 Kilometer in der Sekunde kreist. Die Sonne bestimmt nicht unwesentlich unser Leben. So ist es nicht verwunderlich, dass der Mensch Raumfahrtmissionen zur Erforschung der Sonne startet. So geschehen am 12. August 2018, wie im Hintergrund zu hören ist. Die NASA startete die Sonnensonde Parker Solar Probe mit der riesigen Delta IV Heavy-Trägerrakete auf Sonnentour. Nie zuvor hatte ein menschengemachtes Objekt die Sonne quasi berührt. Die bisher einwandfrei funktionierende Mission hat eine Fülle neuer Daten gesammelt und Ursprungsgebiete des Weltraumwetters erstmals direkt erkundet. Hierzu begrüße ich nun Dr. Volker Bodmer, Institut für Astrophysik der Georg-August-Universität Göttingen und einziger deutscher Beteiligter an dieser NASA-Mission. Schönen guten Tag, Dr. Bodmer.
Ja, guten Tag, Herr Winner.
Wie ist jetzt der aktuelle Stand? Die Mission läuft ja nun schon seit einigen Jahren und man muss leider sagen, theoretisch neigt sie sich ja auch langsam dem Ende zu, es sei denn, es werden Mittel bereitgestellt, dass eine Verlängerung möglich ist. Wie ist der Zustand und wie ist die derzeitige Situation?
Also wie geplant, das heißt vor dem Start, haben wir viele Jahre darauf hingearbeitet im NASA-Team, um den Missionsablauf ganz genau festzulegen, die Zielsetzungen zu erreichen. Also die dichteste Annäherung an die Sonne haben wir am 24. Dezember im letzten Jahr erreicht, mit etwa 6 Millionen Kilometern über der Oberfläche. Das heißt, es ist das erste Mal, dass die Menschheit mit einer Raumsonde die Atmosphäre eines Sternes durchfliegt. Und alle anderen Sonnen sind wesentlich weiter weg gewesen. Also wir befinden uns bei der Erde mit 150 Millionen Kilometer Entfernung von der Sonne. Und andere Missionen sind etwa bis auf nahe des Merkurorbits an die Sonne gekommen. Das sind so grob 40 Millionen Kilometer. Wir erwarten jetzt nicht, dass in den nächsten Jahrzehnten eine Sonde der Sonne nochmal so nah kommt. Das heißt, für uns ist das also wirklich am 24. Dezember ein historisches Ereignis gewesen, für die NASA auch, so vergleichbar mit der Mondlandung. Und wir haben jetzt die Signale bekommen danach, also nach dem Umflug, dem 22. Und der Sonde geht's gut, es funktioniert alles einwandfrei. Die Umlaufzeit, die beträgt jetzt 88 Tage und die bleibt auch so, sodass wir letzte Woche im weiteren Verlauf den 25. Umlauf erfolgreich abgeschlossen haben. Da haben wir schon Signale bekommen. Die Daten werden gerade zum Boden runtergefunkt. Jetzt ist es so, bevor ich über die Ergebnisse noch mal ein bisschen spreche, ist es so, dass wir eine Phase haben, wo die Sonde weiter um die Sonne läuft in diesem Orbit seit dem 24. Dezember und wir weiter Daten sammeln, alle Systeme funktionieren, da haben wir eine sogenannte Überbrückungsphase für ein Jahr, bevor wir dann im Jahr 2027 in die, wie wir das nennen, Extended Mission Phase übergehen mit Zielsetzungen zum Verständnis des abklingenden Sonnenzyklus.
Nun, die Sonde ist ja 2018 gestartet und das war zur Zeit, wo die Sonne relativ, man sagte immer, die ruhige Phase durchlebt hat. Und jetzt sind wir in einem Bereich, wo sie extrem stark brodelt. Ich nenne es mal jetzt so. Das hat doch auch sicherlich Auswirkungen auf die Technik.
Nee, das hat auf die Technik keinen großen Einfluss, weil sich die Strahlungsparameter ja nicht ändern. Wir haben uns jetzt der Sonne so weit genähert und ob die Sonne im Minimum oder Maximum ist, da ändert sich die Gesamtstrahlung nur im Tausendstelbereich, im Promillebereich. Was sich ändert, sind die Sonnenwinde. Aber die Sonde ist so konzipiert und die Strahlungsbelastung durch energiereiche Teilchen. Aber die Sonde ist insgesamt so konzipiert, dass sie dem standhält. Also da brauchen wir uns keine Gedanken machen, was jetzt der Fall ist. Wir haben jetzt das Maximum der Aktivität und wir sehen einfach grundsätzlich auf der Sonne andere Dinge. Unsere Sonde ist praktisch wie ein Segelschiff, das da im stürmischen Wasser langzieht oder auch im ruhigen. Und im Sonnenminimum haben wir halt andere Dinge gesehen, als wir sie jetzt im Maximum sehen. Da sehen wir viel mehr magnetische Komplexität und kriegen neues Verständnis von dem Raum zwischen Sonne und Erde, wie wir uns das so nicht vorgestellt haben.
Nun ist ja nicht nur die Sonne beobachtet worden, denn Sie haben auch Passagen gehabt, um überhaupt dorthin zu kommen, an der Venus. Und dann ist auch noch ein Asteroid, Phoebe, dabei beobachtet worden oder Kleinplanet. Da gab es ja auch Forschungsergebnisse.
Ja, wir haben also viel über die Staubverteilung interstellarer, interplanetarer Staub im inneren Sonnensystem gelernt und natürlich über die Venus. Wenn ich mit der Venus anfange, dann ist es so, dass wir die Kamera, mit der wir die Sonnenkorona und die Sonnenwinde und die Sonnenstürme beobachten, auch bei den Anflügen auf die Nachtseite der Venus eingesetzt haben und da Sequenzen von Aufnahmen gewonnen haben, die wir auswerten bzw. auch schon ausgewertet haben. Und uns war nicht so richtig klar, ob wir die Oberfläche erkennen können. Das ist uns gelungen, und zwar liegt es daran, dass die Kamera auch einen gewissen Anteil im infraroten Licht beobachtet, und auf der Venus ist es halt 400 bis 450 Grad heiß. Die Hochgebiete, so etwa 11 Kilometer hoch, die sind etwas kühler, 50 Grad, sodass wir in unseren Bildern eine gute Kartierung der Venus-Oberfläche auf der Nachtseite sehen konnten, also von Hochgebieten und dunkler und von den normalen Oberflächengebieten auf der Venus. Und die konnten wir dann mit den Radaraufnahmen der Magellansonde vergleichen. Das ist relativ spektakulär, weil die Aufnahmen hat es noch nie gegeben. Also man hat vorher nur eine konturlose Venus gesehen oder man ist auf der Venus sogar wie die Russen gelandet und hat dann nahe des Landeplatz für kurze Zeit Aufnahmen gemacht. Aber von der Venus als Planeten als solche hatte man diese Aufnahmen nicht. Und das ist besonders wichtig, weil dadurch wichtige Erkenntnisse gewonnen werden für die Missionen, die zum Planeten Venus in nächster Zeit geplant sind, und zwar speziell mit Infrarotkameras. Und Venus ist deswegen interessant, weil man diskutiert, wie sich, ob es mal Wasser gegeben hat, wie sich die Venus Bedingungen klimatologisch verändert haben und ob es praktisch ein Planet ist, der noch in der habitablen Zone vorzufinden ist. Also wenn wir jetzt den Staub nehmen, den wir beobachtet haben, werden diese ganz kleinen Staubteilchen von der Sonne angeleuchtet und machen dann einen Lichtschein. Das nennen wir Zodiakallicht in der Astrophysik. Und dieses Licht ist im Wesentlichen in kurzen Abständen von der Sonne schon heller als die Sonnenwinde, die Sonnenstürme und die Strukturen der Korona. Und dieses Licht ziehen wir ab und dann sehen wir die Dinge, die uns interessieren. Aber wir lernen natürlich auch ganz neue Dinge, weil wir jetzt, je weiter die Sonne von uns weg ist, desto durch mehr Streulicht vom Staubteilchen blicken wir. Und es ist uns im Wege und versperrt uns sozusagen die Sicht auf die Dinge, die wir jetzt plötzlich nahe der Sonne sehen. Dann ist es so, dass wir zum Beispiel die Staubteilchen sehen in den Umlaufbahnen der Planeten. Also wir sehen Staubteilchen, die von der Venus kommen und sich über die ganze Umlaufbahn der Venus verteilen, als weißen Strich in unseren Bildern. Und wir sehen die Staubteilchen von dem Asteroiden Phaeton. Und zwar kennen wir hier auf der Erde mehrere Meteoriten. Ereignisse, Meteoritenströme, das sind die Perseiden im August, das sind die Geminiden im November, und die Geminiden werden durch die Staubteilchen in der Umlaufbahn von Phaeton erzeugt. Und das Besondere, was wir jetzt sehen, ist, dass die Staubteilchen sich im Wesentlichen etwas außerhalb der Umlaufbahn von Phaeton aufhalten, das heißt von der Sonne weg. Und das ist gegensätzlich zu dem, was wir bei den Kometen, wie zum Beispiel bei den Perseiden, bei Swift-Tuttle sehen, wo die Staubteilchen im Inneren zur Sonne hingerichtet sind in der Umlaufbahn. Und deswegen kann man Modellrechnungen machen und daraus schließen, dass die Staubverteilung darauf hindeutet, dass die Staubteilchen, also beim Kometen, die werden durch die Hitze der Sonne, durch die Sonnenstrahlung abgedampft, während die Masse der Staubteilchen bei dem Asteroiden Phaeton vermutlich durch eine Kollision mit einem anderen Himmelskörper vor ein paar tausend Jahren entstanden. Und wenn ich jetzt noch weitermache, dann würde ich jetzt zur Sonne gehen, was wir da an neuen Dingen in der Sonnenkorona beobachten können.
Das hätte ich jetzt gefragt.
Genau, also wenn wir jetzt bei der Sonne sind, dann sehen wir einmal, dass das Medium, also der Raumbereich zwischen Sonne und Erde, ausgefüllt ist von miteinander wechselwirkenden Strömungen auf größeren Skalen, das nennt man auf kleinen Skalen Turbulenz. Hier haben wir viele verschiedene, als wenn Sie in den Fluss gucken und sehen dann Strömungen, die zusammenlaufen. Das sind alles Ausläufer der Sonnenaktivität, der Sonnenkorona. Die größeren davon Sonnenstürme, aber die gibt es eben auf ganz verschiedenen Größenordnungen, verschiedenen Geschwindigkeiten. Das bedeutet, dass wir jetzt ein anderes Verständnis haben von den Auswirkungen der Sonne im interplanetaren Raum, was wichtig ist dann für das Thema Weltraumwetter. Wie simuliere ich da Dinge, die von der Sonne bis zur Erde laufen? Und was wir ferner sehen, ist, dass die Magnetfelder der Sonne viel komplizierter sind, als wir uns das mit so archimedischen Spiralen nach den Parker-Modellen vorstellen und weit in den Raum hinein ihre Struktur behalten. Und was wir jetzt Weihnachten gesehen haben, ist fantastisch, dass wir sogenannte Stürme auf kleinen Skalen in der Sonnenatmosphäre selber sehen. Die würde ich jetzt koronale Teilstürme nennen, und zwar in Analogie zu den Stürmen, die auch im Schweif der Erdmagnetosphäre passieren, die die Polarlichter erzeugen.
Letztlich geht es ja immer wieder darum, inwieweit auch speziell unser Leben, das letzten Endes von der Sonne mitbestimmt wird, welchen Einfluss das hat und was wir unter Umständen unternehmen können, um uns zu schützen.
Naja, wir fliegen ja jetzt mit der Raumsonde zu den Geburtsplätzen des Weltraumwetters. Das heißt, wir verstehen, worin die Ursachen bestehen, welche physikalischen Prozesse ablaufen, die Sonnenstürme erzeugen und die Strömungen des Sonnenwindes bis hin zur Erde erzeugen. Das heißt, wir können dann die Vorhersage verbessern, und mit einer besseren Vorhersage können wir dann auch letztendlich die Systeme, die technologischen, die wir betreiben auf der Erde im erdnahen Weltraum, dann besser konzipieren in Zukunft und sind damit auch besser gewappnet vor den Einflüssen der Sonne.
Nun haben Sie selber, glaube ich, wo am Anfang gesagt, dass wir jetzt Ende 2025 dem Ende entgegengehen, jedenfalls dem vorläufigen Programmende entgegengehen. Wie sehen Sie denn die Zukunft? Wie könnte es weitergehen? Können Sie sich vorstellen, dass die Mission verlängert wird?
Ja, das ist so geplant. Also wir haben jetzt genau am 30. September nach 25 Umläufen das geplante Ende der Primärmission. Aber es ist eben nicht das Ende der Mission. Das heißt, wenn nichts Unerwartetes passiert, obwohl das weiß man heutzutage ja nie so richtig, dann haben wir jetzt, also wenn wir die Mission bis 2030 erstmal verlängern wollen. Und im jetzigen NASA-Programm ist es eine der beiden Missionen oder eine der wenigen Missionen, die nicht von den NASA-Kürzungen bisher stark betroffen sind.
Also haben wir noch genug Möglichkeiten, hoffe ich jedenfalls, dass wir uns nochmal hören können zu dieser hochinteressanten Mission, die auch letzten Endes, man wird es kaum glauben, doch mit unserem Alltag auch ein bisschen was zu tun hat.
Ja, das ist ja in vielen Bereichen so. Wir haben da technisch ganz tolle Sachen konzipiert, gelernt. Wir freuen uns unheimlich, dass das alles so wunderbar funktioniert. Jetzt hat die Sonde also, wie gesagt, letzte Woche gerade Signale übertragen, wo wir sehen, es ist alles in Ordnung. Und die Daten vom letzten Umlauf, die bekommen wir jetzt gerade zur Erde gefunkt und dann werten wir die aus. Also wir sind da reichlich beschäftigt, und bis so diese Ergebnisse dann letztendlich umgesetzt werden, auch in die Schulbücher, da dauert es viele, viele Jahre. Und wir sammeln jetzt natürlich Daten, die wir in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr bekommen werden, weil diese Solar Probe Mission ist ja einzigartig und nicht so einfach wiederholbar. Und sieht also gut aus, dass wir da eine Menge, unsere Sonde weiterhin aufzeichnet und es über die nächsten Jahre weitergeht.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Volker Bodmer, Institut für Astrophysik der Georg-August-Universität Göttingen und einzigen deutschen Projektbeteiligten bei der NASA Parker Solar Probe Mission. Herzlichen Dank.
Ja, Ihnen auch. Vielen Dank und schöne Grüße.
True colors shining through. I see your true colors. crazy and you take it all you can plan. You call me up because you know I'll be there and I'll see your true
Zurzeit befinden sich 7 Menschen an Bord der internationalen Raumstation, die reichlich zu schaffen haben, vor allen Dingen im Wissenschaftsbereich, aber auch mit Erwartung. Und hierzu begrüße ich den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Als erstes, wer sind die 7 Besatzungsmitglieder?
Wir sind bei der 73. Stammbesatzung. Da haben wir erst einmal die Besatzung des Raumschiffes Soyuz MS-27. Die sind seit dem 8. April auf der ISS. Es sind die beiden Russen Sergei Ryschikow und Alexei Zubrinsky sowie der Amerikaner Jonathan Kim. Mit der Dragon-Kapsel Crew-11 sind seit dem 2. August auf der ISS die Amerikanerinnen und Amerikaner Zeno Cartman und Edward Finke sowie der Japaner Kimiya Yui und der Russe Oleg Platanow.
Ich erwähnte schon die Wissenschaftsarbeit und die Wartung, aber die Raumstation wurde versorgt und da gab es entsprechende Flüge.
Ja, am 9. September wurde der alte Transporter Progress MS-30 vom Modul Zvezda abgekoppelt, um für den Transporter MS-32 Platz zu machen, der am 13. September problemlos dort ankoppeln konnte. Am 14. September wurde der Raumtransporter Cygnus NG-23 gestartet. Das ist das erste Fahrzeug der XL-Variante, mit der jetzt, man sage und schreibe, 5 Tonnen Material zur Station transportiert werden können. Der Überflug war etwas holprig. Es gab Probleme mit einem Triebwerk. Das waren Softwareprobleme. Das konnte relativ schnell geregelt werden, sodass das Ansetzen, das macht man ja mit dem Greifarm in dem Falle, an Unity Nadir am 18. September mit 24 Stunden Verspätung erfolgte. Dann haben wir an der ISS schon eine ganze Weile den Dragon-Transporter SPX-33, seit 25. August ist er da. Und der zeichnet sich ja dadurch aus, dass mit einer zusätzlichen Antriebseinheit die Anhebung der ISS-Bahn erfolgen kann. Hier gab es am 25. September auch ein kleines Problem. Die Triebwerke mussten vorzeitig abgestellt werden. Und gegenwärtig arbeitet man an der Behebung dieses Problems, damit man mit diesen Experimenten weitermachen kann. Ganz nebenbei wurden am 18. September noch kleine Satelliten ausgesetzt, 5 Stück. Und es geht auch im Oktober weiter so, denn lange verschoben wurde der Jungfernflug des neuen japanischen Transporters HTV-X. Der Start ist nun für den 21. Oktober vorgesehen. Zwei Tage später soll er dann an Harmonie angesetzt werden, auch wieder mit dem Greifarm. Und ein kleiner Wermutstropfen, was die Versorgung der Station angeht, die NASA verzichtet auf den Einsatz des kleinen Raumgleiters Dream Chaser zur Versorgung der Raumstation. Der Vertrag ist geändert worden. Es wurde nun von der NASA mitfinanziert, nur einen Solo-Testflug geben, der nicht zur Raumstation gehen wird. Das wird auch erst vermutlich Anfang 27 erfolgen. Damit ist aber auch klar, dass die Cargo Dragon das einzige Fahrzeug bis zum Ende der Raumstation sein wird, das Materialien wieder zur Erde zurückbringen kann. Schade darum, aber die Zeit läuft eben davon. Bis 2030 ist es nicht mehr so weit und der Dream Chaser ist in Verzug.
Soweit in aller Kürze zur internationalen Raumstation. Zur chinesischen kommen wir etwas später. Nun gibt es aus den USA Meldungen, die darauf hindeuten, dass nächstes Jahr ein Mondflug stattfindet, ein bemannter wohlgemerkt.
Ja, das ist die Artemis 2 Mission, lange geplant eigentlich für dieses Jahr, aber jetzt steht der Starttermin fest. Dieses Datum ist der 6. Februar 2026 um 1 Uhr und 9 Minuten unserer Zeit. Das ist der zweite SLS-Flug, also dieser großen Trägerrakete. An Bord wird sich eine vierköpfige Besatzung befinden, das Orion-Raumschiff mit der Bezeichnung Integrity, wird dann bemannt sein von Gregory Wiseman, Victor Glover und Christina Koch, drei amerikanische Astronauten. Christina Koch wäre dann die erste Frau in der Nähe des Mondes und Jeremy Hansen, das ist ein Kanadier. Und das wäre dann der erste nicht-amerikanische Astronaut, der in die Nähe des Mondes gelangt. Es ist ja vorgesehen, auf eine etwa 70.000 Kilometer hohe Bahn gebracht zu werden. Von dort aus wird der Einschuss zum Mond erfolgen mit den Triebwerken des Geräteteils, das ja in Bremen gebaut wurde. Und es wird auf eine freie Rückkehrbahn gehen, wie man das mal mit Apollo 8 gemacht hat. Wobei Apollo 8 dann ja in eine Mondumlaufbahn gegangen ist. Hier wird man, wie damals bei Apollo 13, nur um den Mond herumfliegen. Hinter dem Mond wird man den nächsten Punkt mit 7000 Kilometer erreichen und wird dann auf einer freien Rückkehrbahn zur Erde zurückkehren. Ich denke mal, das wird Stoff sein für viele Berichte, die noch folgen werden.
Und in diesen letzten Tagen gab es auch Informationen darüber, dass eine weitere Astronautengruppe die NASA einstellt. Wie sieht es damit aus?
Es ist die 24. NASA-Astronautengruppe, die sogenannte Class of 2025. 10 Kandidaten wurden dort ausgewählt, erstmals mehr Frauen als Männer, nämlich 6. Es wird eine 2-jährige Ausbildung geben und dann stehen die Astronauten im Prinzip zur Verfügung, auch noch zur ISS zu fliegen, zum Mond und vielleicht auch zum Mars. Mit dabei sind 4 Ausgewählte, die der Marine angehören, 3 der Luftwaffe, 1 Geologin und besonders interessant ist zum Beispiel Yuri Kubo. Der war 12 Jahre bei SpaceX und unter anderem Startdirektor für die Falcon 9-Flüge, hat also eine sehr große Erfahrung, auch bei startbemannter Falcon-Flüge gewesen. Und Anna Menon ist die erste in einer Astronautengruppe, die schon einen Raumflug gemacht hat. Und zwar in der privaten SpaceX-Mission Polaris Dawn war sie mit dabei und arbeitet für die NASA in Houston. Also erstmals ein jemand in einer Astronautenausbildungsgruppe, der jeden ihrer Kollegen und Kolleginnen erzählen kann, wie es eigentlich da oben schon ist.
Herr Fellenberg, kommen wir zur zweiten Raumstation, die unsere Erde umkreist, nämlich die chinesische. Und was gibt es hier noch zu berichten?
Seit dem 24. April ist die 9. Stammbesatzung auf der CSS Tiangong. Und das ist der Astronaut Chen Dong, der bereits seinen 3. Flug macht als Kommandant. Dann Cheng Tsung Rui und Wang Ji, die jeweils ihren 1. Flug haben. Als Besonderheit zu erwähnen in den letzten Wochen war das 23. IWE, also der 23. Außenbordeinsatz im CSS-Programm. Am 25. September Chen Tsung Rui und Wang Ji haben die Station über das Modul Ventian verlassen, 5 Stunden 50 Minuten. Wiederum ging es darum, Meteoritenschutzschilde anzubringen, Außenanlagen zu überprüfen und zu warten. Es war bereits das vierte IWE, also der vierte Ausstieg dieser Crew. Ende Oktober steht die Ablösung an. Ende Oktober, ein genaues Datum liegt noch nicht vor, soll Gensu 21 starten und wird dann die neue Besatzung zur Station bringen. Wir werden dann ausführlich darüber berichten.
Soweit der Herr Fellenberg, den wir gleich wieder hören im astronautischen Tagebuch.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Zu hören ist immer noch das Raumfahrtjournal und wir kommen jetzt zur Rubrik Astronautisches Tagebuch. Darin stellen wir alle Raumfahrtmissionen vor, die im Monat August 2025 stattgefunden haben. Und hier habe ich wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen, der uns das Ganze auseinanderbröseln wird. Herr Fellenberg, es war wieder sehr, sehr viel angesagt, was Starts angeht. Wie sah das aus?
Ja, es waren diesmal 28 Starts im Monat August, davon allerdings leider ein Fehlstart. Insgesamt gelangten 342 Satelliten direkt auf ihre Umlaufbahn und 5 weitere an Bord einer Raumkapsel zur ISS, die dann ausgesetzt werden sollen. Allein die Falcon-Rakete hat 50%, also 14 dieser Starts gemacht. 8 Starts kommen aus China und der Rest verteilt sich dann auf andere, davon einmal unsere europäische Ariane 6. Aber nun zu den einzelnen Starts. Beginnen wir mit einem bemannten Start am 1. August. Dragon Crew 11 mit einer Falcon 9 Rakete in Cape Canaveral. Das ist ja ein bemannter Zubringer zur ISS. An Bord 4 Astronauten. Die Kommandantin Zena Cartman aus den USA. Der Pilot Edward Finke aus den USA. Und Spezialist Kimia Yui aus Japan. Und von der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos Oleg Platanov. Die Kapsel koppelt sicher an IDA Z an, also am oberen Stutzen des amerikanischen Systems und ist dort bis zum nächsten Jahr angekoppelt. Am 4. August der erste Starlink-Start G1030 an Bord einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral. 28 Satelliten an Bord. Übrigens, die Landungen der Falcon-Grundstufen waren alle erfolgreich. Am 4. August in China an Bord einer Changzheng 12-Träger-Rakete in Wenchang. Hulian Wang, die GUI 7, das sind 9 Internetsatelliten, ähnlich der Starlink-Satelliten, wird auch in China ein ganzes System von derartigen Satelliten aufgebaut. Also hier Hulian Wang, die GUI 7. Am 5. August in Onenui in Neuseeland an Bord einer Elektronrakete Kushidala 1. Das ist ein Satellit, ein SAR-Radar-Erdbeobachtungssatellit einer japanischen Firma IQPS, der auch QPS-SAR-12 heißt. Am 8. August in China an Bord einer Yilong 3 Rakete, die von einem Schiff im Gelben Meer ausgestartet wurde. Yili 04, das ist eine Gruppe von 11 Internetsatelliten des Autoherstellers Yili, die unter anderem zur Gewährleistung des autonomen Fahrens von Autos eingesetzt werden sollen. Am 11. August die Konkurrenz zu Starlink, Kuiper F02 an Bord einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral. Das sind 24 Starlink-Internetsatelliten des Amazon-Netzes. Am 13. August der Start einer Ariane 62 in Kourou mit dem Satelliten METOP SGA1. Das ist der Meteorologie- und Umweltsatellit der zweiten METOP-Generation mit optischen Instrumenten an Bord. Hinzu kommt ein Erdbeobachtungsprogramm mit dem Namen Sentinel 5A als eigenständige Nutzlast für das Klimaprogramm Copernicus hier in Europa. Am 13. August eine Vulkanrakete, die VC4S-Variante in Cape Canaveral. Das ist ja die neue Rakete von ULA. An Bord NTS-3, das ist der Navigationserprobungssatellit des Vanguard-Programms, also eines militärischen Programms in den USA. Deswegen auch die Missionsnummer USSF-106 mit an Bord. Ein militärischer Technologieerprobungssatellit USA-554. Am 13. August wieder ein Hulian Wang-Start, die Yonggi 8, an Bord einer Changzheng 5B-Y2-Rakete in Wenchang, das ist ja die größte zurzeit zur Verfügung stehende Rakete in China, 10 Internetsatelliten der 8. Gruppe. Das heißt, das sind Satelliten, die etwas größer sind als die anderen. Dann haben wir den nächsten Starlink-Start, G-17-4 an Bord einer Falcon-Rakete in Vandenberg am 14. August. Wenig später, noch am 14. August, der nächste Starlink-Start einer Falcon 9 in Cape Canaveral. Die G-10-20-Mission, während bei der G-17-Mission 24 Satelliten ins All gelangten, waren es bei der G-10-Mission 28 Satelliten. Am 15. August dann der bereits erwähnte Fehlstart. Es ist eine Zhukou-2E-Trägerrakete in Yuquan, also in China, durch Versagen der Elektrik des Steuersystems der zweiten Stufe hat die Rakete dann versagt und ist abgestürzt. An Bord 4 Internetsatelliten der Hulianmang-Gruppe D9, die dann später als D9 nochmal gestartet wurden. Zuvor aber am 17. August in China eine Changzheng 4C-Trägerrakete in Xichang mit Xi'an 28B02 an Bord. Es ist ein Technologieerprobungssatellit, der wohl Ozeanographie und das Erfassen von Wald- und Buschbränden dokumentieren soll. Dann quasi die Wiederholung des Hulianmang D9-Starts, allerdings an Bord einer Changzheng 6A-Trägerrakete in Taiwan in China am 17. August. Am 18. August wieder ein Starlink-Start, wieder einer der Gruppe 17, also G17-5, eine Falcon in Vandenberg mit 24 Satelliten an Bord. Am 19. August gab es dann wieder in China, in Yuquan, den Start einer Li-Jian-1-Trägerrakete an Bord 7 Satelliten, Erdbeobachtungs- und Experimentalsatelliten Zhongke Weixing 05, Tianji 26 und Dong Bongneng 201 bis 203 sowie aus Mexiko Tumpsat 1 und 2. Das sind ganz kleine sogenannte Femtosatelliten von etwa 100 Gramm Masse, die bislang auch noch nicht in ihrer Umlaufbahn registriert werden konnten. Am 20. August dann ein interessantes biologisches Experiment mit dem Satelliten Bion M2 an Bord einer Soyuz-4-1B-Trägerrakete in Baikonur, eine russische Forschungskapsel, die die Erde 30 Tage lang umkreist hatte, unter anderem mit Mäusen an Bord und vielen biologischen Experimenten. Die Landung in Orenburg gelang und die von den Mäusen sind zwar 10 verstorben, aber alle anderen haben diesen langen Flug in der Schwerelosigkeit bestens wohl überlebt. Am 21. August ein weiterer Start in Russland, in Plesetsk, an Bord einer Angara 1.2, das ist ja diese kleine Angara-Rakete, 4 Kosmos-Satelliten, die höchstwahrscheinlich Optikaufklärer sind, beziehungsweise Technologien dafür erproben sollen. Am 22. August eine Falcon 9 in Cape Canaveral an Bord, die X-37B-OTV-8. Das ist eine Raumgleitermission USS F-36. Es ist vermutlich der 4. Einsatz des SV-1-Vehikels, also eines Raumgleiters von Boeing, der meistens für sehr lange Zeit die Erde umkreist. Möglicherweise werden dann auch Satelliten ausgesetzt. Mit an Bord der Falcon-Rakete war Limasat, dessen Aufgaben allerdings unbekannt sind. Am 22. August haben wir das Starlink-Start G17-6, also wieder 24 Satelliten an Bord einer Falcon in Vandenberg, also in Kalifornien. Dann am 23. August an Bord einer Elektron-KS in Oninui in Neuseeland 5 Satelliten, über die nichts bekannt wurde. Es ist weder bekannt, wer der Eigner ist, dem die Satelliten gehören, was es für Satelliten sind, welche Aufgaben sie haben. Bislang ist davon nichts bekannt geworden. Am 24. August eine Dragon-Kapsel, eine unbemannte Kapsel, CRS-33 mit einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral. Es ist ein unbemannter Transporter, der 2300 Kilogramm Güter zur Station gebracht hat, an IDAF, also vorn an der Station angelegt hat und eine Zusatzantriebseinheit hinten in dem offenen Trank hat, mit dem vornehmlich zu Testzwecken Bahnanhebungen der ISS vorgenommen werden sollen bzw. bereits gemacht wurden, um Tests zu machen für ein Fahrzeug, mit dem später mal die Raumstation zum Abschluss gebracht werden soll. Mit an Bord 5 kleine Satelliten, die dann später mal von der ISS ausgesetzt werden sollen. Am 25. August wieder ein Hulian Wang startet, D10, an Bord einer Changzheng 8A, ein Wenchang, 9 Satelliten an Bord. Am 26. August mit einer Falcon-Rakete in Vandenberg der Satellit NAOS aus Luxemburg. Das ist ein Aufklärungssatellit, der von OAB in Italien gebaut worden ist. Und mit an Bord waren kleine Satelliten Firefly 1 bis 3 aus Indien, Arcadia 6, Capella 16 aus den USA und LEAP aus Indien bzw. Pelican 3 und 4 aus den USA. Am 27. August nochmal ein Starlink-Start, G1056 an Bord einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral mit 28 Satelliten an Bord. Die Serie wurde fortgesetzt am nächsten Tag mit dem Start von G1011 an Bord einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral mit 28 Satelliten. Am 30. August Starlink G177 mit der Falcon in Vandenberg mit 24 Satelliten an Bord und zum Abschluss nochmal ein Starlink-Start am 31. August der Gruppe 10 G1014 mit einer Falcon Cape Canaveral mit nochmal 28 Satelliten. Und das waren die Starts, die umfangreichen Starts des Monats August 2025.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen für diese Übersicht.
Bitte.
Mit dem astronautischen Tagebuch sind wir auch am Ende unserer heutigen Raumfahrtjournal-Ausgabe angekommen. Ich hoffe, wir hören uns in einem Monat wieder. Tschüss, sagt Detlef Höhner.
Sonne geht auf. Und sie geht runter. Und so bewege ich mich allmählich und verstehe den Weg, den ich täglich gehe. Ja, ich geb nicht auf, so geb ich auch jeden Geschehen im Inneren, das sie mit gutem Gefühl. Beweg ich mich im Dauerlauf durch meine Stadt, meist sau ich auf, mach die Augen auf. Baue auf den Weg so nah in mir, vertraue auch der kleinen Portion Leidenschaft in mir, Kontrast gibt zwischen Träumen vergessen und was ansonsten noch zur Last liegt. Denn alles ist cool und bleibt auf Dauer in mir. Nur durch meine harte Übertragung wirklich schlau als ihr. Doch bei euch ist es nicht anders, halt nur anders verpackt. Es bleibt ein individuelles Vergnügen, was man so sagt. So bilden Streitpunkte Norm der Föderation. Nur wer weit unter dem liegt, ist nichts um dich mehr. Yeah. Yeah. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die Sonne geht auf. Die Sonne geht unter, die Sonne geht auf. No, 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 no. Oh yeah. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Die Sonne geht auf, yeah. So streichelt mich die Zeit, indem sie ständlich verstreicht. Sehe, wie mein Gemüt in zarten Drang die Hand reicht. Minütlich tausend Wörter, die gemütlich ihr Quartier einnehmen. Greifbar nah werden, setze zeitlich durch mit Stift entstehen. So bild ich geistreich, reime dich weiter, euch konstruktiv zusammensetzen. Sukkussive Melodien entweich. Mein Geist ist königreich, in Kondition ist Rückgrat. Zuletzt ein Beat, der alles dick macht, wenn man das Glück hat. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die Sonne geht auf. Oh.